Wir beginnen heute mit einer fünfteiligen Predigtreihe über Daniel und ich möchte euch mitnehmen in das Jahr 605 vor Christus, also vor langer, langer Zeit. Dieses Jahr war weltpolitisch hochinteressant, denn es gab eine Schlacht bei Karkemisch, das ist am Euphrat, und dort haben die Babylonier, die bis dahin völlig unbedeutend und unbekannt waren, diese Babylonier haben die Ägypter geschlagen. Und damit ging die Vorherrschaft im Nahen Osten von den Ägyptern, die ganz, ganz lange ja die Vorherrschaft da hatten, von denen ging sie über auf die Babylonier. Für uns ist Babylon heute bekannt und so, aber damals war das eben das große Ereignis und niemand hätte es gedacht, aber Nebukadnezar, der damals noch Prinz war, der führte dieses babylonische Heer erfolgreich und sie haben gesiegt. Er hat das Heer deshalb geführt, weil sein Vater war schon alt und kurz nach dieser Schlacht oder während dieser Schlacht ist der Vater dann auch gestorben. Und so kam es, dass Nebukadnezar am 7. September 605 vor Christus den babylonischen Thron bestieg. Also ich weiß nicht, ob ihr dran gedacht habt, dieses Jahr am 7. September, dass vor 2619 Jahren Nebukadnezar den Thron bestieg. Wenn nicht, nächstes Jahr habt ihr nochmal die Chance. 7. September, wichtiges Datum. Ich sage das auch mit so einem Schmunzeln, weil ich dachte, witzig, dass man das so genau weiß. Aber man weiß es einfach, weil die Babylonier eine gute Geschichtsschreibung hatten und weil es bei Daniel einen guten Kommentar von Gerhard Mayer gibt. Also diese Kommentare, die die biblischen Bücher erklären, die sind ja immer wieder hilfreich. Und wenn man einen Kommentar von Gerhard Mayer in die Hände kriegt, der hat zu einigen biblischen Büchern was geschrieben, dann ist es immer super. Also der Opa vom Joel hat da uns einen großen Segen getan. Ich habe es dem Joel so abgesprochen, dass ich es kurz erwähne und ihr ladet mich dann noch zum Essen ein, gell? Genau. Nein, ich habe das wirklich schon, bevor ich den Joel gekannt habe, habe ich das auch so gesagt. Kommentare von Gerhard Mayer sind ein Segen. Und wenn ihr euch mit dem Buch Daniel mal ganz intensiv beschäftigen wollt, dann kann ich euch diesen Kommentar echt empfehlen. Also, jetzt Klammer zu, 605 vor Christus, die haben diese Schlacht geschlagen, die Babylonier sind erfolgreich und sie machen gleich weiter. Sie ziehen nämlich von Karkemisch aus nach Syrien und nach Juda und belagern dort dieses Gebiet. Und genau in diese Situation, die man so in diesen babylonischen Geschichtsbüchern auch lesen kann, genau in diese Situation hinein spricht unser Text, nämlich Daniel Kapitel 1, und ich lese uns die ersten beiden Verse. Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit einem Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt. Mal mit dem Kopf kurz davor war er eben erfolgreich bei Karkemisch. Jetzt zieht er nach Jerusalem, nach Syrien auch. Hier wird jetzt Jerusalem erwähnt. Vers 2. Der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonier König in die Hände. Er ließ die Geräte nach Babylon bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Hier passiert das, was Gott schon lange angekündigt hat, dass er immer wieder gesagt hat zum Volk und zu den Königen, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich euch wegführen lassen. Und das, was da weltpolitisch auch ein großes Ding war, da hören wir hier was Wichtiges dazu, Vers 2. Der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezars. Der Nebukadnezar hat da wahrscheinlich mit keinem Gedanken dran gedacht, dass es da noch irgendeinen anderen gibt, der da irgendwie die Finger mit im Spiel hat. Aber der biblische Schreiber hier, der sagt es uns, es war der Herr, der den jüdischen König in die Hand Nebukadnezars gegeben hat. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder im Kopf haben. Auch wenn es die Mächtigen nicht im Kopf haben, ist es doch so. Da steht einer über jedem Einzelnen und wenn er noch so mächtig ist. Und dann wird uns hier weiter erzählt, ich erzähle es kurz so in meinen Worten, dieser Nebukadnezar, der hatte schon einen genauen Plan, er war ja als junger König, aber er hatte da genau seine Vorstellungen. Und zwar sagte er, von diesen jungen Leuten, die jetzt hier von Juda zu mir nach Babylon geführt wurden, da hat er seinem Palastvorsteher gesagt, suche da junge Leute aus. Und die mussten einige Anforderungen bestehen, nämlich sie sollten klug und verständig sein, eine gute Bildung haben und dann auch noch gut aussehen. Also alles musste stimmen. Der Palastvorsteher war anscheinend erfolgreich, hat die ausgesucht. Die sollten jetzt 3 Jahre lang ausgebildet werden, so in der Sprache, dass sie das können und wahrscheinlich auch Kultur und so. Und sie sollen mit dem Besten, was es gibt, versorgt werden, nämlich sie sollen Essen vom Tisch des Königs bekommen und auch Wein vom Tisch des Königs. Und das war natürlich das Beste, was es gab. Und dann steht da Vers 6 und 7, unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Also da gab es noch mehrere, aber die 4 werden jetzt besonders genannt. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar und die anderen 3 haben auch neue Namen bekommen. Ich möchte den Daniel da ein bisschen genauer angucken. Dieser Palastvorsteher, und da steckte bestimmt auch Nebukadnezar dahinter, die nehmen sich eigentlich was Ungeheuerliches raus. Dass sie einfach sagen, hey, die Namen, die ihr bisher hattet, die gelten nicht mehr, ihr bekommt neue Namen. Damit sagen sie auch, hey, wir haben das Sagen jetzt. Ja? Ihr seid die Besiegten, ihr seid jetzt hier in Babylon und wir sagen, wie es läuft, wir sagen, wie ihr heißt. Und jetzt ist es so, die Namen haben auch eine Bedeutung. Daniel, dieser hebräische Name, heißt El, wissen wir vielleicht, gell, ist Gott im Hebräischen. Dani ist mein Richter, also mein Richter ist Gott. Oder man könnte auch sagen, der, der für mich Recht spricht, ist Gott. Also dieser Gott Israels, auf den vertraue ich, so könnte man es auch sagen. Er wird jetzt Belshazzar genannt. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber höchstwahrscheinlich war Bel eine babylonische Gottheit und das heißt so viel wie Bel, schütze dein Leben. Also die Botschaft ist klar, der hebräische Gottesname soll verschwinden, jetzt das babylonische, der babylonische Gott. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für solche jungen Leute. Und wenn da von jungen Männern die Rede war, dann müssen wir im Kopf haben, die waren richtig jung. 13, 14, 15. Also da hat man es nicht mit 20 so zu den jungen Männern gezählt, sondern eben 13, 14, 15. Und ich stelle mir vor, jetzt als so ein junger Kerl da zu seinen Überzeugungen zu stehen, das ist richtig, richtig schwierig. Aber wir lesen von Daniel, Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Also wie gesagt, das war ja eine tolle Sache, gell? Die sollten das beste Essen bekommen, was der König da hat, ist super. Aber Daniel will es nicht anrühren, warum? Um nicht unrein zu werden. Was steckt da dahinter? Es steckt das dahinter, dass für Juden zum Beispiel Schweinefleisch nicht zum Essen erlaubt ist, weil es unrein ist. Aber auch anderes Fleisch, in dem noch Blut drin ist, gehört auch zu den unreinen Dingen. Und der Wein, den er auch ablehnte, vielleicht war er babylonischen Göttern geweiht und dadurch auch unrein. Und so hat Daniel das für sich entschieden, nee, ich will's nicht. Aber ich nehme an, das fiel ihm auch nicht so leicht und das war vielleicht so ein Prozess. Ich habe mir mal überlegt, wie könnte es dem Daniel gegangen sein? Was könnte in seinem Kopf so vor sich gegangen sein? Vielleicht hat er sich gesagt, eigentlich sollen wir nur reine Speisen essen. Aber dann hat er sich gesagt, aber das kann ich hier doch nicht einfordern. Also wir sind die Besiegten und mit Nebukadnezar und seinen Leuten lässt sich's nicht gut verhandeln. Vielleicht kriege ich es ja so hin, nur das Reine zu essen. Aber dann hat er sich wieder gesagt, nein, Gott will, dass wir uns zu ihm stellen. Er kann mir das Gelingen geben. Und vielleicht dann wieder der Zweifel, sind solche Reinheitsvorschriften wirklich so wichtig? Es geht doch vor allem darum, dass wir keine anderen Götter anbeten und so. Und die anderen aus Juda, die werden sich wahrscheinlich auch nicht dran halten. Aber dann hat er gesagt, nein, ich bin für mein Handeln zuständig, verantwortlich und ich will keine Kompromisse machen. Und wenn es mich den Kopf kostet. Letztlich hat Gott alles in der Hand und er wird meinen Gehorsam nicht tadeln. Und so geht es da im Vers 8 weiter. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Der Daniel, der traf diese mutige Entscheidung und er hat gesagt, ich will einfach kompromisslos zu dem stehen, was Gott gesagt hat, egal ob es mir den Kopf kostet oder nicht. Weil in seiner Situation, glaube ich, war das wirklich nicht klar, wie das ausgehen wird. Und ich möchte es uns auch so sagen, ich habe uns heute ein paar Stichwörter mitgebracht. Das erste ist kompromisslos. Sei mutig wie der Daniel und entscheide dich, Gott kompromisslos nachzufolgen. Das sind bei uns vielleicht ganz andere Sachen. Ich könnte erzählen von jemand, der einen gut bezahlten Job aufgegeben hat und in so ein spendenfinanziertes Werk ging, wo alles nicht so ganz klar war, wie das klappen wird und so. Vielleicht ist es bei dir sowas oder vielleicht ist es ganz was anderes, aber egal was es ist, folge Gott kompromisslos nach, sei mutig und ja, kompromisslos dabei. Wie geht's weiter? Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Allerdings, sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine Freunde schlechter aussehen als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Ist schon mal klasse. Gott macht es, dass eben der Palastvorsteher ihm gut gesonnen ist. Wir merken auch da wieder, gell? Gott ist derjenige, der handelt. Aber doch, der Palastvorsteher hat Angst. Und da merkt man, wie Nebukadnezar drauf ist, gell? Selbst der Palastvorsteher hat Angst, dass er einen Kopf kürzer gemacht wird, wenn das Ding irgendwie schief geht. Und jetzt ist die Frage, was wird der Daniel wohl machen? Wird er einknicken, so nach dem Motto, naja, ich habe es ja immerhin versucht, also mehr wird jetzt Gott schon nicht erwarten. Könnt man gut verstehen, gell? So dieses Denken, ich habe es versucht und jetzt bin ich ganz froh, dass es nicht klappt, aber wenigstens habe ich es versucht. Was macht Daniel? Daniel wandte sich an den Aufseher, den der Palastvorsteher für ihn und seine drei Freunde bestimmt hatte. Mach doch einmal 10 Tage lang einen Versuch mit uns, bat er ihn. Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Danach vergleichst du unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die ihr Essen von der Tafel des Königs bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll. Daniel knickt nicht ein. Nein, er bleibt dran und zwar erwartungsvoll. Und ich bin recht überzeugt, nichts gegen die Vegetarier, ist gut gell, mit vegetarisch, aber ich bin mir überzeugt, Daniel hat jetzt nicht auf das Vegetarische vertraut, dass er sich sagte, ja, Gemüse ist eh viel besser und so. Nee, da müssen wir schon so im Kopf haben, jetzt auch von unserem heutigen Denken, eigentlich war das Normale, dass das Gemüse mit dem Einfachen und so, dass das nicht zum Guten führt, sondern das gute Essen vom Tisch des Königs, das hat normalerweise zum Guten geführt. Also wenn Daniel da erwartungsvoll ist, dann deshalb, weil er weiß, Gott kann es machen, dass wir trotz des schlechteren Essens genauso gut aussehen. Und das ist das zweite Stichwort, was ich uns mitgeben will, erwartungsvoll. Wir dürfen erwartungsvoll gegenüber Gott sein, weil Gott Großes tun kann und weil er eben auch die Mächtigen in seiner Hand hat. Und darum wusste Daniel, er wusste, Gott kann diesen Aufseher und den Palastvorsteher eben willig machen und dann kann Gott auch das andere machen und so können wir erwartungsvoll sein. Und das war so schön, David, vorher von dir dieses Zeugnis zu hören. Genau da habt ihr es auch erlebt, dass genau das geschieht. Gott kann Großes tun. Wie geht's weiter? Der Aufseher war einverstanden und ging auf den Versuch ein. Nach Ablauf der 10 Tage zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen als die anderen jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhielten. Da ließ er ihnen weiterhin Gemüse geben, den Wein und die für sie bestimmten Speisen stellte er weg. Gott aber gab den 4 jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Also das ist jetzt schon fast so ein bisschen wie in so einer guten Hollywood-Story, gell? Da geht es schon so Richtung Happy End. Das ist nicht nur, dass die gleich gut aussehen, sondern die sehen sogar noch besser aus. Und daraufhin ist der Palastvorsteher da damit einig und lässt das ganze Zeugs einfach weg. Und wahrscheinlich war es dann die ganzen 3 Jahre so, dass sie eben Gemüse gegessen haben, Wasser getrunken haben und dass das ihnen zum Guten gedient hat, weil es Gott getan hat. Daher kommt übrigens auch dieser Begriff Daniel Fasten. Wir machen hier als Gemeinde gerade so eine 2-wöchige Fastenzeit und letzte Woche haben wir so erklärt, dieses Daniel-Fasten ist sowas wie hier, dass man eben etwas weglässt, was man gerne isst. Beim Daniel war es Fleisch, hat er wahrscheinlich schon auch gern gegessen und all die guten Sachen. Bei mir sind Süßigkeiten, die wegzulassen, fallen mir schwer. Aber es ist nicht so das Verzichten aufs ganze Essen. Das ist eine Möglichkeit des Fastens. Man kann auch fasten, indem man alles weglässt. Das ist natürlich Hammer. Oder ganz andere Möglichkeiten zu fasten. Also für euch, die ihr mitmacht, ich finde es richtig stark, dass ihr dabei seid. Und ich bete auch jeden Tag so für uns, für mich selber mit, weil mir das so schwerfällt auch. Aber dass man einfach das so mit diesem Anliegen, dass wir geistliche Dinge da erringen, dass wir das so weitermachen. Und jetzt haben wir eine Woche vorbei, jetzt kommt noch eine Woche. Ich wünsche euch sehr, dass ihr da ja, das so miterlebt, wie das so eine segensreiche Zeit ist, weil wir nicht nur auf was verzichten, sondern eben vor Gott für wichtige Dinge einstehen. Aber das ist jetzt so nebenbei. Daniel hat es wahrscheinlich 3 Jahre so gemacht. Was mir bei all dem aufgefallen ist, ist, das sind ja 4 Leute. Aber der Daniel, der wird so besonders genannt. Und anscheinend war Daniel irgendwie so der Führer der Gruppe oder das Vorbild von dieser Gruppe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen 3 sich von ihm da haben anstecken lassen, positiv anstecken lassen. Vielleicht haben sie sich auch überlegt, oh, können wir diese Sachen essen oder nicht und so. Und dann haben sie mitgekriegt, der Daniel ist so mutig und dann machen wir da auch mit. Und kleiner Vorausschau, nächste Woche wird es um die 3 Freunde im Feuerofen gehen. Das sind ja diese 3 Freunde. da war Daniel irgendwie nicht mit dabei. Ich will jetzt die Geschichte nicht vorne wegnehmen, aber diese drei Freunde sind da richtig, richtig mutig. Auch wo der Daniel nicht dabei ist. Und ich denke, es hat einen großen Unterschied gemacht, dieses gute Beispiel von Daniel, das hat diese Freunde geprägt. Und dann waren sie da so weit, dass sie auch ohne den Daniel mutig sich zu Gott gestellt haben. Und deshalb als drittes Stichwort will ich uns vorbildhaft mitgeben. Unterschätzt die Wirkung deines guten Beispiels nicht. Wenn du dich kompromisslos zu Gott stellst, dann kriegen das andere auch mit und werden ermutigt, das auch so zu tun. Wenn du Großes von Gott erwartest und im Glauben um Dinge bittest, dann ist es eine Ermutigung für andere, es auch so zu tun. Deshalb, auch das ist gut und wichtig. Und jetzt möchte ich uns die letzten paar Verse aus unserem Kapitel vorlesen. Am Ende der Zeit, die König Nebukadnezar festgesetzt hatte, sollten ihm alle jungen Leute zur Prüfung vorgeführt werden, also jetzt nach diesen 3 Jahren. Als der Palastvorsteher sie zu ihm brachte und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass Daniel, Hanania, Mischael, Asaja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyros. Also das ist jetzt wirklich so das Happy End von diesem ersten Kapitel. Wir müssen im Kopf haben, das sind immer noch junge Leute. Und jetzt ruft der König sie immer wieder zu sich und möchte ihren Rat hören. Und kleine Nebenbemerkung, ich finde das klasse, gell? Der biblische Schreiber, der nimmt nach wie vor die hebräischen Namen. Also kommt so ein bisschen raus, das ist ihm völlig egal, was die jetzt für neue Namen bekommen haben. Die haben nach wie vor die hebräischen Namen. Und jetzt sind sie klüger als alle anderen Weisen von Babylon. Das ist schon echt besonders, weil die Wissenschaft und alles war da in Babylon schon sehr vorangeschritten. Die waren da richtig gut dabei und die sind noch klüger. Warum? Weil Gott es ihnen gibt. Und dann heißt es am Schluss noch so kurz, Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyros. Das klingt jetzt nicht so außergewöhnlich, aber wenn man weiß, wer Kyros war, ist es durchaus außergewöhnlich. Kyros ist nämlich der Perserkönig gewesen. Es war so, Nebukadnezar hat das babylonische Reich sehr erfolgreich geführt und richtig zu Macht und Größe gebracht. Nach ihm kamen noch ein paar babylonische Könige relativ kurz dran. Aber nach 66 Jahren ist der Perserkönig Kyros gegen die Babylonier gezogen und die Perser haben die Babylonier besiegt. Und das war es dann schon wieder mit dem babylonischen Weltreich. Jetzt waren die Perser die Weltmacht. Und Daniel hat dieses ganze babylonische Reich überlebt und war dann auch noch bei diesem Perserkönig Kyros als Berater tätig. Kommt dann später im Daniel-Buch auch noch raus. Dann als alter Mann, so Anfang, Mitte 80, war er da schon. Und unter Kyros durften die dann ja auch wieder zurückziehen. Daniel hat das alles überlebt. Er war bei vielen Königen als Ratgeber dabei, sogar dann eben bei der nächsten Weltmacht auch noch. Und ich denke, das war schon eine spannende Geschichte, weil das waren alles heidnische Könige. Und da war vieles, was bestimmt nicht gut war. Und ich denke, für Daniel war es oft nicht leicht, aber er hat in Treue da gedient und hat da, wo es ging, gesagt, was seine Meinung ist und hat sich mutig zu Gott gestellt, mit Gottes Hilfe und war eben auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du irgendwo eine verantwortungsvolle Aufgabe hast. Und das ist gut so. Es ist so gut, wenn wir verantwortungsvolle Christen in der Politik haben, in Firma, wo auch immer, bei der Arbeitsstelle, die bereit sind, so in der Abhängigkeit von Gott die Verantwortung wahrzunehmen, die sie haben. Und deshalb so als letztes Stichwort verantwortungsbereit: wenn Gott dich in eine verantwortungsvolle Aufgabe führt, dann füllt es aus im Vertrauen auf ihn. Vielleicht stehst du in so einer Aufgabe, vielleicht steht es für dich an. Wenn es Gottes Sache ist, dann geh es mutig an. Und dann ist das Entscheidende, immer an ihm dran zu bleiben, in der Abhängigkeit von Jesus, das auszufüllen. Und dann wird es auch gelingen. Vier Stichworte hatten wir. Daniel hat sich kompromisslos zu Gott gestellt. Lasst uns auch so machen und lasst uns dann erwarten, erwartungsvoll, dass er sich wieder zu uns stellt und dass er eben große Dinge tun kann. Und wir dürfen das im Kopf haben, das ist auch ein gutes Vorbild für andere, wo andere wieder ermutigt werden, die richtigen Schritte zu gehen. Und dann ist es gut, wenn wir da, wo wir Verantwortung bekommen haben, das ausfüllen, wie der Daniel auch, im Vertrauen auf Gott. Und auch gut, wenn wir für solche beten, die solche besonderen Positionen haben, in Politik und Gesellschaft und Firmen und so weiter. Wir wollen einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo du dir kurz überlegen kannst, was ist das, was jetzt für mich wichtig ist, und ich werde es dann mit einem Gebet abschließen. Man muss nicht alles merken, vielleicht eine Sache, die für dich in der nächsten Zeit dich mitprägen soll. Wir beten. Guter Gott, lieber Herr Jesus, ich danke dir für den Daniel, der so ein großes Vorbild ist, der in so einer schwierigen Situation durch dich die Kraft gefunden hat, kompromisslos zu seinen Überzeugungen zu stehen, zu dem zu stehen, was du vorgegeben hast, und der es erlebt hat, wie du dich wiederum zu ihm gestellt hast. Und so gibt es uns auch, dass wir die Kraft haben, kompromisslos zu dir zu stehen. Und dann gibt es uns, dass wir erwartungsvoll sind, von dir erwarten, dass du Großes tust. Und dann lass es uns erleben, wie du Großes tust zu deiner Ehre. Amen. Jetzt hören wir noch mal ein Lied vom Männerchor. Ich freue mich sehr, dass ihr singt. Vielen Dank. Und anschließend feiern wir das Abendmahl.